30 Minuten Nonstop Marabu.
9, 8, 7, 6, 5, 2, 1.
Absolutely. Jetzt auf Radio Marabu.
Ach, wie ist's möglich? Dann hieß das wunderschöne Volkslied, gesungen von Barbarossa am Ende der ersten Stunde. Und bevor wir in Sachen Thüringen der Verschwörungstheorie angegriffen werden, der Text kommt wahrscheinlich aus dem Südwesten Deutschlands. Aus dem Herzen Deutschlands diese Sendung. Max Otte ist am Telefon in einer halben Stunde wieder nach dem 30 Minuten Nonstop Music Blog. Er hat uns erzählt, er mag die Bee Gees. Ich mag sie auch. Spirits having flown.
I'm
Stark gemacht mit dem Bass, die Bee Gees aus den 70er Jahren. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. In Erinnerungen wollen wir ein bisschen schwelgen, auch in dieser Stunde. Albert West aus Holland, Memory of Life.
So many years, oh yes, this is my hometown. It all looks the same, all the things I remember so. I climbed, and a hundreds of times that I fell, and then I don't know what to say. But wait, I hear your voice, and I see your eyes. Oh, it's so good to be back in your arms and to feel you so close by my side. So come and take my hand, just to lead me away to the fields where we wandered and where we made love, because I've got so much to say. Getting cold, 'cause now they hold my memory alive. I hear you call, yes, I hear it all. I hope you don't see the tears in my eyes. And then someone touches my hand. Hey, wake up, buddy, get into your home, 'cause they start that shooting again. And then, without something to say, drift away, my memory of life. No one to call, no one else, no one to see the tears in my eyes.
Albert West, nach Berlin, Lutz Tempelhagen, Stiller Tag.
Thank you. hier ist Ferry Grott und ihr hört Radio Marabu.
Und jetzt wird mal eine Weile nicht gequatscht.
Denn hier ist der Nonstop Music Blog auf Radio Marabu.
Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen? Zerbrechen dann, sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren. Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen. Ist so
das Rückgrat sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.
Licht und Wärme fehlt. Alternative Music. wasted in this love song.
Tina Rogers aus Kranichfeld, Thüringen, The Message. John Russell, der ehemalige musikalische Leiter der Glitterband, davor mit seinem aktuellen Titel Blackpool Rocks. Er hat gerade gepostet, Blackpool ist wieder offen und rockt. Gedanken über die Kinder, die es nicht leicht haben in dieser Zeit, machten sich Ina Maria Fedorowski und Dirk Michaelis mit einem Lied von Bettina Wegener. Unser Musikblock wurde vervollständigt mit Ferry Groth von der Modern Soul Band Berlin und Lutz Tempelhagen. Auch Albert West und die Bee Gees, gleich wieder Max Otte.
Radio Marabu.
Lord Litter für Radio Marabu.
Und nun wieder, passend zur Lage, der völlige Blödsinn, beziehungsweise total absurd. Heute, schon geimpft?
Lord Litter für Radio Marabu.
Im Gespräch der Ökonom Professor Dr. Max Otte.
Das habe ich für mich geschrieben, für Freunde, Bekannte, aber auch für Menschen, die sich überlegen, wie unser Land mal war und wie es jetzt ist. Und vor allem für die nächste Generation, für meine Kinder und für die Generation meiner Kinder, die dann vielleicht das, was wir jetzt haben, was wir bekommen, vergleichen können mit dem, was wir hatten. Und nicht alles wird schlechter, nicht alles wird besser, aber ich sehe sehr viele Veränderungen, die mir nicht gefallen, und deswegen wollte ich mal kulturmäßig das alte Deutschland, also was, wofür waren die Kneipen da? Da sehr, sehr gerne, Herr Fischer. Ich habe mich sehr über dieses sehr umfassende Gespräch gefreut. Sie haben offensichtlich sich mit meiner Person beschäftigt. Also ich freue mich, wenn wir uns dann über die aktuelle Situation unterhalten.
Im Gespräch.
In der Presse gab es Gerüchte, wir würden unsere Programme für die ostelbischen Bevölkerungsanteile dunkeldeutsch untertiteln. Derartige Fake News weisen wir entschieden zurück. Marabu sendet für alle, die unser Deutsch verstehen.
Und wenn sich doch mal ein Dunkeldeutsch einschleicht, dann Marabu.
Marabu.
Ich spreche mit Max Otte. Gedanken sind frei, haben wir gerade gehört. Sie brachten 2006 ihre Gedanken zu Papier. Der Crash kommt, eins der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher in Deutschland. Wie erlebten Sie das damals? Sie waren ja damals auch medienpräsent.
Ja, ich war also seit 2000 rum, war ich glaube das erste Mal mit einem Buch in dem ARD Mittagsmagazin, aber war sonst nicht viel. Ich war mal bei Börsensendungen, bei NTV oder Dreisat Telebörse, NTV, also hatte so eine gewisse Präsenz als Börsenexperte, also Aktienanleger und Aktienexperte, was ich auch bin. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und ab 87 dann, als es anfing zu wackeln, Phoenix hat mich entdeckt und dann war ich dann viel in den großen Talkshows, Panne Will oder Plasberg oder Jauch, und also wirklich 200, 300, 400 Medientermine im Jahr, inklusive der ganz großen, dann 60 Vorträge im Jahr. Also nachdem der Crash dann kam, war ich berühmt, aber ich bin eben kein Crash-Prophet. Jetzt werde ich als solcher diffamiert. Ich habe, wenn ich mir meine Aussagen anschaue, sind 80% bullish, also Kaufempfehlungen, Einstieg. Da werde ich auch nochmal einen langen Artikel drüber schreiben und auch das belegen. Und dann habe ich natürlich immer vor allem die Gesellschaftsanalyse gemacht. Also es gibt Kollegen, ich nenne jetzt keine Namen, wenn sie, die haben immer Kritik. Und die sagen immer vorsichtig und immer aufpassen mit den Märkten. Und das bin ich ganz und gar nicht, sondern ich muss jetzt wirklich sagen, wenn ich mir so meine Prognosen anschaue, dann bin ich schon beeindruckt, weil ich weiß, wie schwierig das Prognosegeschäft ist, dass man sehr oft falsch liegen kann. Aber wenn ich das so durchgehe, dann ist die Trefferquote doch deutlich höher, als ich vermutet hatte vorher. Und eben viele davon, Kaufempfehlungen, fast 80%. Also ich bin dann, die Jahre von 2007 bis sagen wir mal 2015 sind wirklich, war ich medial extrem präsent und da muss man das ja auch bedienen. Ich habe gleichzeitig zwei junge Kinder gehabt, war dann schon getrennt ab 2007 oder so, also hatte zwei Firmen oder drei, also war eine ganz gute Mehrfachbelastung. Aber man nimmt das dann ja auch mit und ich bin jetzt gar nicht so böse drüber, dass ich nicht mehr so viel in den Leit- oder gar nicht mehr in den Leitmedien bin, aber die Diffamierung, die falschen Anschuldigungen, die dann auch bei Wikipedia stehen, die man dann nicht mehr rauskriegt, die sind natürlich nicht immer angenehm.
Wie endete das mit den Medien? Ich habe noch eine Sache von Ihnen gefunden bei dem Kabarettisten Pelzig. Da haben Sie noch die Demokratie zu 90% beschädigt gesehen, ein Auftritt in seiner Sendung. Wann haben Sie gemerkt, die wollen mich jetzt irgendwie nicht mehr haben?
Ja, das war mir klar. Ich habe also, ich meine, das war natürlich in gewisser Weise Seppuku, also was die Japaner so machen, aber oder früher gemacht haben. Aber ich habe 2017 im Herbst irgendwann getweetet, ich bin ja CDU-Mitglied, ich kann Angela Merkel nicht wählen, ich wähle AfD. So, da war mir klar, da bist du raus. Ich habe das auch der Wirtschaftswoche so gesagt und so war es auch. Und die Ersten, die mich gecancelt haben, nach 17 Jahren absolut zuverlässiger Zusammenarbeit, waren NTV. Da hatte ich quasi ein Dauerabo, die haben mich immer wieder angefragt, weil ich eben hier in Köln dann mal eben über den Rhein, dann war ich da. Und da habe ich immer so, das hat mich dann schon überrascht und vor allem, ich meine, man muss das nochmal sagen, es ist eine demokratisch legitimierte Partei, ich bin nicht Mitglied dieser Partei, ich habe nichts anderes gemacht, als zu sagen, ich wähle sie. Was nichts mit meinem Expertentum zu tun hat. Und wenn jetzt Leitmedien nochmal über mich berichten, dann immer ohne mich zu fragen, immer ohne meine Stellungnahmen zu hören, immer ohne meine Perspektiven zu hören, immer negativ bis diffamieren, das ist dann schon, nachdem ich dann 7, 8 Jahre der Star war, ich habe mir da nie was drauf eingebildet, ich weiß, wie schnelllebig das Geschäft ist, aber vergnügungssteuerpflichtig ist das dann nicht immer, wenn man mit falschen Vorwürfen konfrontiert wird, dass man Crash-Prophet sei. Also wenn Sie Wikipedia, wenn Sie bei YouTube Max Otte eingeben, kommt oben ein völlig falsches Video von Finanztipp mit Falschbehauptungen, mit extrem einseitiger Darstellung, dass meine Fonds 5 Sterne haben bei Morningstar, dass wir super performen, dass es überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Fonds der sogenannten Crash-Propheten, dass wir seriöse Vermögensmanager sind. Das finden Sie dann in diesen einseitigen Darstellungen nicht.
Ich habe mich mit dieser Art Diskursverengung, die Sie soeben sehr gut und ausführlich beschrieben haben, auch seit über...
Verengung, es ist ja aktive Diffamierung mittlerweile.
Ja,
also,
ja, das kann man so sagen, es geht noch...
Zu ertragen.
Ja, Verengung wäre noch zu ertragen. Ich habe mich da auch seit über 10 Jahren beschäftigt und bin um 2012 mal in einem Berliner Theater aufgetreten mit original schwarzen Kanälen. Kennen Sie den schwarzen Kanal sicher, ne? Von Schnitzler, Karl Eduard von Schnitzler.
Ja, genau. Schnitzler, den Namen habe ich schon gelegentlich gehört, ja.
Genau, und ich hatte Glück gehabt, sein Vertreter Günther Held lebt heute noch, aber war noch damals gut im Saft und hat mir da zur Verfügung gestanden. Wir haben das gemeinsam gemacht. Und es war ganz interessant, diesen kompletten Widerspruch, der ja auch einen unglaublichen Diskurs nach sich zog, den dort noch einmal unverändert, ungefälscht auf die Bühne zu bringen. Und es gibt zum Beispiel, was auch mir damals mit dieser Wiederbeschäftigung, mit diesen Kanälen aufgefallen ist, der Begriff Patriot zum Beispiel wurde auch in der DDR von Kommunisten verwendet, die im Zweiten Weltkrieg eben gegen Hitler gekämpft haben.
Mhm, Ja, da war die DDR entspannter als der Westen. Im Westen war das fast schon tabu, weil Patriot ist dann in der Grenze Nationalismus. Also im Prinzip wollte der Westen uns das aberziehen. Die Mächte, die hier auch das Sagen mit hatten, in der DDR war es wahrscheinlich etwas anders, weil der Staat war eben sehr klein im Vergleich zum Rest Deutschlands, also oder zum Westen. Da war man entspannter, in der Tat.
2019, vor der aktuellen Pandemie, schrieben Sie ein weiteres Buch zum Thema Crash und dort schreiben Sie auch von der Geburt einer neuen Weltordnung. Was sahen Sie kurz davor, Oktober 2019?
Ich habe gewarnt, dass wir in eine Situation kommen, wo Fake News, Repression, Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Überwachungsstaat, all das zunehmen, weil es drei Entwicklungen gab, die auf eine krisenhafte Entwicklung zulaufen. Und selbst Alexander Rüstow, der große ordoliberale Theoretiker der jungen Bundesrepublik, also auch ein Wirtschaftstheoretiker, auch ein Preuße letztlich, hat gesagt, die Sozialisten haben die bessere Krisentheorie als die Kapitalisten, weil sie von außen auf den Kapitalismus schauen. So, und ich habe mich immer auch mit sozialistischer Krisentheorie beschäftigt, also will da gar kein Etikett draufstecken, aber ich habe mich immer für Krisen interessiert. So, und was haben wir jetzt? Wir haben die riesen globalen Spannungen durch den Aufstieg Chinas, die USA mit immer aggressiveren Mitteln zu stoppen versucht. Das bestimmt alles andere. Und das sind die meisten Leute sich nicht klar, wie weit die Struktur des Weltsystems tatsächlich das passiert, was auch mitbestimmt, was in den einzelnen Ländern passiert. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dieser Abstieg der USA, ökonomisch dieser Aufstieg Chinas. Das Zweite ist, wo ich ja mit vielen Linken auch immer einer Meinung bin, der Abstieg der Mittelschicht. Also ein Finanzsystem, was die Reichen bevorzugt. Ich habe immer gesagt, ich bin zu Unrecht privilegiert als vermögender Mensch. Ich habe mir das selber erarbeitet, aber nichtsdestotrotz, wir haben ein System, was die Mittelschicht schröpft und ausnimmt und dafür Almosen verteilt nach ganz unten und die ganz Reichen auch vom Haken lässt. Also der Abstieg der Mittelschicht ist zwei und drittens ist eben die globale Verschuldung der Welt und die Finanzkrise, die uns immer noch in den Knochen steckt, wie Angela Merkel im Januar 2019 in Davos gesagt hat. Diese drei Dinge mussten aus meiner Sicht zu einer absoluten Weltsystemkrise führen und dann haben wir es eben Weltsystemcrash genannt. Ist nun mal Buchtitel, soll auch ein bisschen ziehen. Und dann kam eben diese Krise, also die Wirtschaftskrise hat sich ja schon im Sommer 19 abgezeichnet und jetzt haben wir eben Corona, Covid. Und Covid ist natürlich jetzt ein guter Vorwand, auch die ökonomischen Maßnahmen durchzuziehen. Ich will da jetzt gar nicht medizinisch drüber sprechen, aber man kann natürlich diese Pandemie für alles Mögliche benutzen und dafür wird sie auch benutzt.
Wir werden darüber im letzten Teil sprechen. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Bestechen tun Sie mich, wenn Sie für die soziale Marktwirtschaft sprechen. Der ich ja tatsächlich aus dem linken Lager komme, muss schon sagen, dass ich die soziale Marktwirtschaft für etwas Gutes gehalten habe, weil sie ja auf der einen Seite Wirtschaftsstärke hervorbringen kann, auf der anderen Seite aber eben auch sozial ist und natürlich auch vor allem von den Menschen angenommen war. Da gibt es, glaube ich, keine Zweifel. War unsere soziale Marktwirtschaft nicht wehrhaft genug?
Richtig. Aber ich habe noch eine andere Theorie. Das ist auch spezifisch unsere Wirtschaftskultur gewesen, die auch sich im 19. Jahrhundert, also schon 1850 mitentwickelt hat, über Genossenschaften, über dann die Sozialversicherung, die von Bismarck eingeführt wurde. Also wir waren da ja Vorreiter. Wir haben also immer in Deutschland bei allen Defiziten, die unser Land auch hatte, es geschafft, Leistungsorientierung, Weltspitze in Wissenschaft und Wirtschaft mit sozialem Ausgleich zu verbinden. Und da war das die angelsächsische Wirtschaftskultur immer anders. Das ist ein Steckenpferd von mir. So. Und solange die Systeme im Kalten Krieg gebraucht wurden, hat man uns in Ruhe gelassen. Und nach 1989 war das eben nicht mehr so notwendig. Und jetzt wird eben Deutschland in Richtung eines hyperkapitalistischen Systems umgebaut. Und unsere Politiker wehren sich nicht dagegen.
Das ist interessant, was Sie sagen. Ich bin ein großer Architekturfreund. Und gerade wenn man sich mit Architektur beschäftigt, findet man sehr, sehr viele Sachen, die das stützen, was Sie soeben gesagt haben. Bauhaus natürlich, aber auch vorher gab es ja schon Konzepte für Betriebswohnungen und dergleichen. Also wo Betriebe anders gesehen wurden wie im angelsächsischen Raum.
Das haben die Mittelständler überall gemacht, also im 19. Jahrhundert schon. Also und noch was anderes. Wer in England oder in Amerika zu Reichtum gekommen ist, der hat sich abgesondert. Der hat einen großen Landsitz, wo man ihn möglichst nicht erreichte. Die deutschen Unternehmer haben sich mitten in ihre Stadt reingesetzt. Klar, die hatten auch Villen, aber sie waren quasi mit der mit der Community, mit der Gemeinde, mit der Kommune verbunden und sie hatten Vorbildfunktion. Und während die angelsächsische Kultur sehr stark auf Separierung und heute bekommen wir das, was Harald Schumann und Hans-Peter Martin in ihrem Weltbestseller Die Globalisierungsfalle 1998 oder 96, wann der rauskam, die Brasilianisierung genannt haben. Also Ghettos tatsächlich, No-Go-Areas, reichen Ghettos. Da in die Richtung geht es leider auch in Deutschland. Das ist sehr, 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 sehr bedenklich.
Ich möchte jetzt noch einen Titel spielen, den Sie selbst singen. Vielleicht ein paar Worte dazu, trotz alledem.
Ja, trotz alledem ist ein Freiheitslied aus dem Vormärz, also vor 1848, als es darum ging, um 1848, als die Revolution gescheitert war, haben eben Leute gesagt, wir machen weiter, wir sind das Volk, wir können uns nicht ewig fesseln. Also das war die deutsch-demokratische Revolution von 1830 bis 1850 rum, wo man gesagt hat, hier gab es wirklich Bewegung. Ich meine, dann ist es halt anders gekommen, aber wir haben eine große demokratische Tradition, die versuche ich auch mit dem neuen Hambacher Fest fortzuführen.
Trotz alledem.
Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem.
Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sanft uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem.
Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen los, Soldaten wild, trotz alledem.
Denn ob der Reichstag sich blamiert, professorenhaft trotz alledem. Und wenn der Teufel reagiert, mit Huf und Horn trotz alledem.
Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem.
Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Gasgewind, doch weiter nichts trotz alledem.
Auch Richter und Magnifizenz samt Polizei und alledem. Sie pfeifen auf die Existenz von Freiheit, Recht und alledem.
Trotz alledem und alledem, trotz Grundgesetz und alledem,
drückt man uns mit Berufsverbot die Gurgel zu, trotz alledem. Doch hat der Staat sich nun blamiert vor aller Welt, trotz alledem. Auch wenn die Presse Lügen schmiert, das Fernsehen schweigt, trotz alledem.
Trotz Misstrauen, Angst und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass sich die Furcht in Widerstand verwandeln wird, trotz alledem.
Nur Wasserfeld vertretet ihr, seid Kasten nur trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum trotz alledem.
Trotz alledem und alledem, so kommt denn an, trotz alledem,
ihr hemmt uns doch, ihr zwingt uns nicht, unser die Welt trotz alledem.
Max Otte singt trotz alledem. Wissen Sie, dass bei der DEFA ein Film mit über Karl Liebknecht so hieß? Der hat ja diesen Satz auch gesagt, trotz alledem.
Nein, aber Karl Liebknecht ist natürlich ein Großer, der war auch durchaus, also ich meine, er ist einer oder der Einzige, glaube ich, der dann gegen die Ermächtigungskredite gestimmt hat im Reichstag damals und dann musste er trotzdem an die Front. Ich habe seine Briefe hier vorliegen, also Karl Liebknecht ist ein ganz Großer und wir haben natürlich in der BRD über nichts gelernt, das habe ich mir später dann angeeignet, aber vor dem Mann ziehe ich meinen Hut.
Es gibt zweiteiligen DEFA-Film, der erste Teil 1965, der zweite 1972. Sind künstlerisch sehr unterschiedlich gemacht. Der erste noch so ein bisschen in dem alten Stil und der zweite schon modern. Der eine schwarz-weiß, der andere Farbe mit Horst Schulze als Hauptdarsteller. Unbedingt empfehlenswert. Ganz, ganz tolle Arbeit. Es gibt ein zweites aktuelles Buch. Die Krise hält sich nicht an Regeln. Zum einen, was steht drin? Und zum anderen gab es Unregelmäßigkeiten mit dem Verlag, habe ich gelesen.
Ja, das ist heutzutage wirklich, also die moderne Meinungsdiktatur, die arbeitet viel, viel intelligenter als früher. Ich kenne die DDR nur aus einem kurzen Aufenthalt und sonst von Erzählungen, wo ich mal einen Tag in Schwerin war und auf dem See war und war mal so eine ganz flüchtige Impression. Aber was ich mir habe sagen lassen, man wusste im Großen und Ganzen, wer zum System gehörte, wer nicht. Natürlich gab es noch die Spitze und man konnte das aber einigermaßen auseinanderhalten. Heute geht es viel tiefer in die Hirne der Menschen rein, sodass keiner mehr weiß, wer was wo steht. Und das ist eben das viel perfidere an dieser Diktatur. Also mein Verlag, mein Mainstream-Verlag hatte, mein Verleger bzw. Verlagsleiter hat gesagt, lass uns mal, die Krise hält sich nicht an Regeln, wieder auflegen. Ich habe gesagt, so einfach ist das nicht, wir müssen ein komplett neues Buch schreiben. Der Titel ist über 10 Jahre alt, weil sich die Situation so geändert hatte. Und der kam wieder auf mich, weil er gesagt hat, ich finde das gut, was Max Otte macht und das lässt sich alles vertreten. Und ich konnte zwischenzeitlich nicht bei denen publizieren, weil ich eben umstritten bin, in Anführungszeichen. Was darf ja eigentlich nichts Besseres für einen Autor geben, als in die Diskussion zu kommen. So, und er hat dann aber die Initiative ergriffen. Und dann ist kurz vor Erscheinungstermin, wirklich 2 Wochen vorher oder 3, der Geschäftsführer, der Neue, gekommen. Der kam vom Aufbauverlag und hat gesagt, machen wir doch nicht. Also das sind so Tiefschläge, von denen ich aber viele kriege, immer wieder. Also ganz ihre Sachen. Und dann war es glücklicherweise in derselben Verlagsgruppe, da hat es dann der FBV gemacht, der Finanzbuchverlag, sodass das Buch raus ist. Und was natürlich freut, ist, dass es Platz 7 auf der Spiegel-Bestsellerliste war, dass es Platz 1 auf Manager-Magazin ist und dass es Platz 1 beim Handelsblatt war. Also das freut dann, wenn es dann doch noch so gut läuft. Und im Prinzip aktualisiere ich die Themen aus Weltsystemcrash. Da hat sich in den anderthalb Jahren viel passiert und ich behandle auch die Pandemie, also die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, diese Geschichte auch mit dem Verlag. Sie sind da auch kein Einzelfall. Mir fielen 2, 3 weitere Fälle in dieser Richtung ein. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch als einfach nur kritisch sehen kann. Wir haben ja über die gesellschaftlichen Umwälzungen schon gesprochen. Ich habe ein Buch gelesen, welches wahrscheinlich leicht seinen Verlag gefunden hat, The Great Reset vom Herrn Schwab. Und ich muss sagen, ich war zum Teil entsetzt, zum einen durch diesen Zynismus in dem Buch, also diese hundertprozentige Selbsteinschätzung, wir machen das jetzt so, wie es ist und es muss jetzt anders werden. Genau.
Zum Beispiel das Zitat, wir werden uns mit Social Distancing und so weiter abfinden müssen, aber wir müssen aufpassen, dann kleine Disclaimer, dass das nicht in eine Dystopie abrutscht. Aber
genau.
Redet der Dystopie den Mund und bringt dann mal so kleine Floskeln, wir müssen aber aufpassen, dass es keine wird. Also ganz brutal.
Es gibt nichts Verantwortungsloseres als Familienfeiern, habe ich in dem Buch gelesen. Und natürlich, ja, auf Familienfeier ist er 2-mal eingegangen. Es ist verantwortungslos, 100 Kilometer zur Familie zu fahren. Also das fand ich schon sehr, sehr irre, auch wenn man jetzt andere Diktaturen waren ja immer bemüht, zumindest am Anfang ein Haichi-Bumbaichi zu erschaffen, also hier nicht. Angst macht mir auch die Technikgläubigkeit in dem Buch. Charlie Chaplin, den ich sehr schätze, sagte mal im Großen Diktator, wir haben die Maschinen entwickelt, sind aber als Menschen stehen geblieben. Das ist doch heute auch noch zutreffend.
Ja, noch viel schlimmer geworden, weil wir jetzt mittlerweile ja auch wissen, wie wir in die Gehirne reinkommen und quasi Menschen umpolen. Und da hat ja auch die soziale Psychotechnik in den letzten 20, 30 Jahren oder 50 oder auch 70 Jahren viele, viele Fortschritte gemacht. Und da sind wir dabei und da versuche ich mich gegen zu stemmen und zu sagen, wir sind Menschen, wir sind Individuen, wir haben Grundrechte. Das ist meine Position, deswegen nehme ich auch all das in Kauf, was man mir so um die Ohren haut.
In Bezug auf Corona zeigen Sie sich auch kritisch.
Ja, natürlich. Das ist also, ich meine, ich habe überhaupt keine... Also medizinisch bin ich nur wirklich völliger Laie, aber ich folge dem Professor Stefan Homburg. Der war absoluter Brainy, also wirklich Superstar hier an der Kölner Uni als Assistent. Der hat ein Makrobuch geschrieben, was eines der bestverkauften Makrolehrbücher über mehr als ein Jahrzehnt war. Ganz kluger Faktenmensch. Dem folge ich auf Twitter. Ich hatte noch Vorlesungen bei ihm gehört, der ist 5 Jahre älter als ich, wurde gerade emeritiert zum 1. April. Wo er einfach die Statistiken zeigt. Und es sind in Deutschland nicht mehr Menschen gestorben als im letzten Jahr. Es ist, man kann sich da über irgendwelche Haarspaltereien stürzen, aber es ist auch bekannt, dass die Weltgesundheitsorganisation die Kriterien für eine Pandemie geändert hat, dass die Sterblichkeit nicht mehr dazugehört vor 10 Jahren. Das ist so. Also egal wie man es medizinisch bewertet, die Einschränkung der Grundrechte, die Zerstörung unseres Lebens, Störung des Mittelstandes, die geht gar nicht und das Ganze ist ein gigantisches Förderprogramm für Jeff Bezos, Bill Gates und Co. für unsere politischen Eliten. Also egal, wie man es medizinisch beurteilt, was hier an gesellschaftlichen, politischen Veränderungen durchgesetzt wird, das ist ganz, ganz brutal und dagegen wehre ich mich.
Ich habe am Wochenende auch recherchiert, die Zahlen Februar, März war sogar eine zum Teil über 10%ige Untersterblichkeit. Wir kommen jetzt noch zu einem Künstler, der bereits gestorben ist. Ein Lied, was Sie sich gewünscht haben, Im Frühtau zu Berge, eine Aufnahme von 1967 mit Fred Froberg. Eine sehr, sehr gut gemachte Langspielplatte. Max Otte, ich bedanke mich bei Ihnen sehr und stelle am Schluss noch eine Frage. Können wir uns in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal updaten, also nochmal miteinander sprechen?
Ja, sehr, sehr gerne, Herr Fischer. Ich habe mich sehr über dieses sehr umfassende Gespräch gefreut. Sie haben offensichtlich sich mit meiner Person beschäftigt. Also ich freue mich, wenn wir uns dann über die aktuelle Situation unterhalten.
Hier ist Fred Froberg.
Im Frühtau zu Berge, wie die Malle war, es grünen die Fülle, die singen in den Morgen noch Ehe im Tale die Hähne krähen. Ihr alten und hochweißen Leuchtballer, ihr ringt wohl, ihr seht nicht gescheit, Ballera. Er wollte aber singen, wenn wir schon Güllen fingen in dieser herrlichen Frühlingszeit. Der Frau alle Sorgen und Qual, Ballera, und wandert mit uns aus dem Tal, Ballera. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Kommt mit und versucht es auch selbst einmal. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Kommt mit und versucht es auch selbst einmal.
Wunderbar, Fred Froberg. Heimatlich verabschieden möchte ich mich, Gerhard Neff.
Hier meine Heimat, schlag ich keine Wunden. Hier meinem Fleisch und Blut, von dem ich bin. Auf diesem Land hat sich mancher geschunden. Das werf ich nicht für ein anderes hin. Väter, die alte Geschichten erzählen, haben noch Zeichen von Wunden und Schmerz, wurden geschlagen und mussten sich quälen, trugen ein Wunschbild von Heimat im Herz. Solange wir von
ich älter werde, entwurzelt mich kein Sturm, so halt ich an dir fest, weil nirgends sonst für mich auf dieser weiten Erde ein Heimatland sich kaufen lässt. Hier meine Heimat schlag ich keine Wunden, hier meinem Fleisch und Blut, von dem ich bin, auf diesem Land hat sich mancher geschunden, das werf ich nicht für ein anderes hin. Drum, meine Heimat, will ich dich gestalten, nimm meine Kraft, genau wie den Verstand, dass ich so gut wie einst vor mir die Alten, ehrbar vergehe im Vaterland. Solang ihr von mir hört, solang ich älter werde, entwurzelt mich kein Sturm, so halt ich an dir fest, weil nirgends sonst für mich auf dieser weiten Erde ein Heimatland sich kauft.